Moin und hallo, liebe Studis. Das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Galois-Theorie. Und zwar reden wir über Körpererweiterungen, einfache algebraische Körpererweiterungen und was das mit Faktoring von Polynomringen zu tun hat und was diese Alpha-Isomorphismen sind, die da so hin und her gehen, die wir in der Vorlesung benutzt haben. Und dann geht es noch darum, was eigentlich mit Isomorphismen von Polynomringen los ist, was für Eigenschaften vererben sich da wie oder sind übertragbar. All das hat nämlich in der letzten Vorlesung eine Rolle gespielt und dazu gab es Fragen und ich habe gesagt, ich mache eine Podcast-Folge, wo ich das behandle. Jetzt habe ich mir eine Reihenfolge überlegt und Beispiele und wir müssen einfach mal gucken, ob das ausreichend ist, ob da irgendwo was fehlt, ob ich was vergessen oder falsch verstanden habe. Kann ja alles sein. Da bin ich dann darauf angewiesen, dass Sie mir eine Rückmeldung geben. Los geht's. Erstmal möchte ich beim Algebra-Buch einsteigen auf Seite 79, Satz 6,5. Da wird nämlich im Beweis so ein Einsetzhomomorphismus angeschaut. Ich möchte also einmal kurz diesen Kontext da aufmachen, woher diese Ideen kommen, die wir da in der letzten Galois-Theorie-Vorlesung angeschaut haben. In dem entsprechenden Teil da im Algebra-Buch auf Seite 79, da haben wir einen Polynomring Kx. Wir haben einen Erweiterungskörper K adjungiert A, wobei A Nullstelle von einem Polynom ist. Das Polynom P kommt aus Kx. Und jetzt ist der Witz, dass man, oder anders, also man kriegt so eine Nullstelle, indem man da so arbeitet. Und dieses Element A soll jetzt eingesetzt werden in Polynome aus Kx. Und der Witz ist, dass man das als Homomorphismus formulieren kann, als Einsetzhomomorphismus oder Einsetzungshomomorphismus. Und da möchte ich jetzt einmal kurz drüber sprechen, wie das funktioniert und Notation dafür angeben, nur damit wir diesen Kontext mit dem Einsetzen nochmal haben, denn der ist später wichtig. Ich habe jetzt also ein festes Element A. Das kommt, wie gesagt, aus so einem Erweiterungskörper von K, K adjungiert A. Und Psi A soll jetzt die Abbildung sein, die in jedes Polynom aus Kx dieses Element A einsetzt. Das heißt also, dass wir anstelle von x dieses A hinschreiben. Das heißt, wir müssen Potenzen von A berechnen und wir müssen dann die mit irgendwelchen Elementen aus K verknüpfen und Summen bilden und Differenzen und sowas alles. Das ist das, was da beim Einsetzen passiert. Und das ist auch alles sinnvoll, weil wir ja den Körper K adjungiert A haben und dass das ein Körper ist, impliziert, dass wir das Element A sinnvoll mit sich selber multiplizieren können, dass wir mit Elementen aus K multiplizieren und dann da Summen bilden können und all sowas. Alles, was man braucht, um A sinnvoll in ein Polynom aus Kx einzusetzen, ist da, weil wir diesen Erweiterungskörper K adjungiert A haben. Das ist das, was also Psi A macht. Und dann kann man das Nullstellenideal von diesem Element A betrachten in Kx. Das heißt also, nennen wir es J. J soll jetzt das Ideal sein von Kx, das aus allen Polynomen besteht, die A als Nullstelle haben. Dass es ein Ideal ist, das wird in der Algebra-Vorlesung besprochen. Und da Kx ein Hauptidealring ist, gibt es für dieses Ideal ein erzeugendes Polynom. Unter anderem kann unser Minimalpolynom, das wir kennen, ein Erzeuger oder als Erzeuger herangezogen werden. Und man kann dann sogar zeigen, dass alle Polynome, die dieses Ideal J erzeugen, assoziiert zum Minimalpolynom sind. So, und dann kann man weitergehen, kann den Homomorphiesatz für Ringe sich anschauen und kann damit zeigen, dass jetzt Kx modulo diesem Ideal J, diesem Nullstellenideal von A, isomorph ist zu diesem Körper K adjungiert A. Das ist der Witz, wie man da im Algebra-Buch, wie gesagt, im Beweis von Satz 6,5, darauf kommt, dass man so einen Körperisomorphismus hat und wie der genau aussehen kann, das ist dann die nächste Frage, da komme ich gleich zu. Aber hier nochmal, was war da die Idee? Die Idee war, in die Polynome aus Kx dieses Element A einzusetzen. Dann kriegt man den Kern dieses Einsetzungshomomorphismus, das ist genau das Ideal J, dieses Nullstellenideal. Das wird erzeugt unter anderem vom Minimalpolynom von A über K. Und da das ein irreduzibles Polynom ist, wie wir uns überlegt haben, kann man dann zeigen, dass dieser Faktoring Kx modulo J nicht nur einfach irgendein Faktoring von Kx ist, sondern sogar ein Körper und der ist, wie gesagt, isomorph zu K adjungiert A. Okay, jetzt müssen wir das explizit machen. Wie können solche Körperisomorphismen aussehen, die diese Isomorphie zeigen? Denn die Isomorphie haben wir jetzt ja erstmal nur abstrakt aus dem Homomorphiesatz für Ringe hergeleitet. Und das möchte ich jetzt besprechen und jetzt möchte ich wieder Notation nehmen, wie in der Vorlesung letztes Mal, mit K1 und einem Element A1, was wir adjungieren, und einem Polynom P1 und einem Ideal J1 und so weiter. Das war die Lage da in der letzten Galois-Theorie-Vorlesung. Und mein erstes Beispiel ist jetzt ganz konkret bezogen auf den Körper Q. Und als Element, was ich adjungieren möchte, nehme ich die komplexe Zahl i. Das heißt also, K1 ist jetzt der Körper Q, A1, das kleine A1, ist i, K1 adjungiert A1 wird also dann zu Q adjungiert i, der Polynomring K1x ist dann einfach Qx, unser Polynom P1 soll x² plus 1 sein, das ist irreduzibel und hat i als Nullstelle, tatsächlich ist es sogar das Minimalpolynom von i über Q, und dementsprechend wird dann das Ideal J1, nämlich das von P1 erzeugte Ideal in Qx, genau das Ideal P1 mal Qx. Und das besteht jetzt aus allen Polynomen aus Qx, die die komplexe Zahl i als Nullstelle haben. Jetzt kommt Alpha 1. Alpha 1 ist jetzt ein Körperisomorphismus von K1 adjungiert A1 nach K1x modulo J1. So war es in der Vorlesung. In unserem Fall also von Q adjungiert i hinein in den Faktorring Qx modulo J1. Und jetzt möchte ich hier an diesem konkreten Beispiel einmal genau konstruieren, was dieses Alpha 1 macht. So, das ist die Idee aus der Vorlesung, aber jetzt an einem Beispiel einmal wirklich durchgeext. Fangen wir damit an, dass die Elemente aus dem Erweiterungskörper QI die Form a plus bi haben, wobei a und b aus dem Körper Q kommen. Man kann das auch anders ausdrücken und man kann sagen, dass die Menge, die aus den Zahlen 1 und i besteht, eine Q-Basis von diesem Erweiterungskörper bildet. Ich kann also alle Elemente aus dem Erweiterungskörper schreiben als Linearkombination, wobei die Koeffizienten aus Q kommen und die beiden Vektoren, aus denen ich die Linearkombination bilde, sind 1 und i. Wenn ich das mache, kommen da genau die Elemente der Form raus, die ich gerade vorgelesen habe, a plus bi, denn a ist ja einfach a mal 1, a plus bi, wobei a und b aus Q kommen. So, jetzt kommt der Schwenk zu den Polynomen. Ich halte also a und b fest aus Q und schreibe ein Polynom hin, a plus bx. Dieses Polynom a plus bx kommt dann aus Qx. Und wenn ich i da einsetze, dann entsteht a plus bi, also genau die Zahl aus dem Erweiterungskörper QI, mit der wir angefangen haben. So kann man sehen, dass ich jede Zahl aus QI darstellen kann als i eingesetzt in ein Polynom aus Qx. Jetzt kommt die Abbildung Alpha 1. Ich bilde ein Element aus QI mit Alpha 1 ab, indem ich mir, so wie gerade erklärt, ein Polynom schnappe, t, das so ist, dass wenn ich i da einsetze, genau mein Element a plus bi rauskommt. Dieses Polynom behalte ich und bilde dann die Restklasse J1 plus T. Und das ist dann das Bild unter Alpha 1. Das funktioniert, denn das liegt wirklich im Faktoring Qx modulo J1. Da liegt es drin. Und das Bild ist eindeutig bestimmt durch die Vorschrift, die wir gerade erklärt haben. Denn 1i bildet ja eine Basis. Also kann ich alle Leute wirklich so darstellen, indem ich in so ein Polynom einsetze. Und für den Fall, dass ich verschiedene Polynome finde, die das können und die alle auf die gleiche Zahl a plus bi führen, dann werden diese verschiedenen Polynome die gleiche Restklasse modulo J1 repräsentieren. Und zwar deshalb, weil ja diese verschiedenen Darstellungen nur so zustande kommen können, dass beim Einsetzen von i sich in den Ausdrücken irgendwas wegkürzt. Das heißt, da muss dann irgendwas weggehen, sodass der Ausdruck am Ende, dass die Zahl am Ende dieselbe ist. Und das ist genau das, was wir darstellen, dadurch, dass wir dieses Nullstellenideal J1 betrachten. Wenn zwei Polynome beim Einsetzen von i den gleichen Wert, also die gleiche Zahl in QI liefern, dann können die sich nur unterscheiden, indem da so ein Vielfaches von unserem Minimalpolynom drinsteckt. Oder in anderen Worten, die Differenz von zwei solchen Polynomen muss unser Element i als Nullstelle haben. Ansonsten kann das nicht sein, dass beim Einsetzen da die gleiche Zahl rauskommt. Das können Sie auch noch mal zeigen, quasi als kleine Übungsaufgabe, wenn Sie möchten. Das führe ich jetzt hier nicht aus. Ich möchte jetzt die Umkehrabbildung Alpha 1 hoch minus 1 beschreiben. Ich habe ja gerade erklärt, wie man Alpha 1 anwendet und wir können auch gleich noch Beispiele machen, noch mehr. Aber bei Alpha 1 hoch minus 1 muss ich ja jetzt im Prinzip nochmal dasselbe machen, also auch nochmal erklären, was ist eigentlich die Abbildungsvorschrift, was passiert da eigentlich. Alpha 1 ist ein Isomorphismus, also bijektiv, also gibt es eine Umkehrabbildung. Die Umkehrabbildung ist dann auch mit den Ringeigenschaften verträglich und ich muss nur noch gucken, wie genau die Abbildung funktioniert. Also schauen wir erstmal. Der neue Startbereich ist dann das vorherige Bild, also Qx modulo J1. Der neue Zielbereich ist dann der Erweiterungskörper QI, Quotient geht I. Und gucken wir mal, was die konkret macht. Naja, wenn ich jetzt ein Polynom habe, P aus QX, und wenn ich jetzt die davon repräsentierte Restklasse angucke, J1 plus P, dann bilde ich die mit Alpha 1 hoch minus 1 ab, indem ich mir den Repräsentanten P schnappe und da I einsetze. Wie wir gerade gesehen haben, kommt beim Einsetzen von I ein Element aus Quotient I raus. Das heißt, ich lande da wirklich in dem Bildbereich, den ich angegeben habe. Und wie wir auch gerade gesehen haben, unterscheiden sich Repräsentanten für das gleiche Element im Faktorring nur um Vielfache vom Minimalpolynom. Oder in anderen Worten, wenn ich die Differenz betrachte und da i einsetze, kommt 0 raus. Das heißt also, dass für das Einsetzen von i egal ist, welchen Repräsentanten für die Restklasse ich wähle, da kommt immer dasselbe raus und deswegen ist Alpha 1 hoch minus 1 überhaupt eine wohldefinierte Abbildung. Das war das gleiche Element, gleiche Argument, was ich gerade für die Wohldefiniertheit für Alpha 1 verwendet habe. Und jetzt möchte ich an ein paar Beispielen mal Bilder ausrechnen. Okay, wir können ja zum Beispiel als Repräsentanten das Polynom 2x plus 1 nehmen. Das heißt, das Element aus dem Faktoring, das ich mir angucke, ist J1 plus dieser Vertreter 2x plus 1. Wenn ich jetzt auf dieses Element des Faktorings Alpha 1 hoch minus 1 anwende, dann heißt es, ich muss mir den Vertreter schnappen und muss da i einsetzen. Der Vertreter war 2x plus 1. Wenn ich i einsetze, kommt 2 mal i plus 1 raus und das ist eine Zahl aus dem Erweiterungskörper QI. Das funktioniert. Zweites Beispiel. Als Repräsentant nehme ich diesmal 2x Quadrat plus 2. Das heißt, mein Element aus dem Faktoring ist J1 plus 2x Quadrat plus 2. Wenn ich darauf jetzt Alpha 1 hoch minus 1 anwende, dann muss ich den Vertreter, den Repräsentanten nehmen und muss da i einsetzen. Dann entsteht 2 mal i Quadrat plus 2. I Quadrat ist minus 1, also steht da 2 mal minus 1 plus 2, also minus 2 plus 2 und das ist 0. Aha. Und jetzt gucke ich nochmal anders drauf. 2 mal x Quadrat plus 2 kann ich ja schreiben als 2 mal in Klammern x Quadrat plus 1. X Quadrat plus 1 ist doch genau das Polynom, mit dem wir J1 erzeugt haben. In anderen Worten ist 2 mal x Quadrat plus 2 ein Vielfaches von unserem erzeugenden Polynom. Das heißt, wir liegen in J1 drin. Und wenn ich J1, also das Nullelement von unserem Faktoring, mit Alpha 1 hoch minus 1 abbilde, dann muss das Nullelement des Zielbereichs rauskommen, weil ja Alpha 1, genau wie Alpha 1 hoch minus 1, ein Isomorphismus ist. Da geht das Nullelement auf das Nullelement. Und deswegen ist es überhaupt kein Wunder, dass beim Einsetzen von i 0 rauskommt. Das hätten wir uns auch anders überlegen können. Und hier kommt noch ein Beispiel. Wenn ich als Vertreter 3 halbe x Quadrat minus x nehme, auch ein schönes Polynom aus Qx, dann habe ich also im Faktoring das Element J1 plus 3 halbe x Quadrat minus x. Wenn ich das ganze Ding mit Alpha 1 hoch minus 1 abbilde, muss ich mir den Vertreter schnappen und da i einsetzen. Dann erhalte ich 3 halbe i Quadrat minus i, also minus 3 halbe minus i. Und das ist auch wieder ein Element aus QI. Jetzt haben wir gesehen, was diese beiden Abbildungen machen. Man könnte jetzt nochmal nachrechnen, dass die wirklich invers zueinander sind. Das mache ich jetzt nicht. Aber ich wollte einmal illustrieren, wie man darauf kommt, sich diese Abbildungsvorschriften ganz konkret zu überlegen. Ein Beispiel habe ich noch und dann rede ich noch ein bisschen allgemeiner über Eigenschaften von Polynomen unter Isomorphismen. Das zweite Beispiel ist auch wieder über Q und diesmal ist das Element a, mit dem ich da arbeite, dritte Wurzel 5. Dritte Wurzel 5 ist algebraisch über Q. Als Minimalpolynom habe ich x hoch 3 minus 5. Und dann kann ich Lemma 1, 4c verwenden und kann mir eine Basis überlegen für Q-Adjungiert A über Q. Da sehe ich als Basis zum Beispiel die Menge, die aus 1, a und a Quadrat besteht. Der Erweiterungsgrad ist 3, weil das Polynom gerade 3 hat. Also weiß ich schon, dass ich eine Basis mit 3 Elementen erwarte. Und das hier ist eine, die funktioniert. Jetzt weiß ich also, wie ich Elemente aus diesem Erweiterungskörper schreiben kann. Und dann überlege ich mir wieder, was sind diese Abbildungen? Alpha 1 bzw. Alpha 1 hoch minus 1. Und dafür muss ich jetzt nochmal ein bisschen mehr Kontext herstellen. Minimalpolynom haben wir, das heißt jetzt wieder P1. Dann betrachte ich das davon erzeugte Ideal, J1. Und Alpha 1 ist jetzt die Abbildung, die im Erweiterungskörper startet, also Quotient A, und die in den Faktoring Qx modulo J1 geht. Jedes Element aus Quotient A hat, wie wir gerade besprochen haben, so eine Form Lambda 0 plus Lambda 1 mal A plus Lambda 2 mal A Quadrat, wobei diese Lambdas aus Q kommen. Das liegt daran, dass 1a und a Quadrat eine Basis bilden. Und dann kann ich ja ein Polynom basteln, was genau diese Lambdas als Koeffizienten hat. Und ich muss es nur richtig machen, damit die Potenzen von a später an der richtigen Stelle stehen. Und da schlage ich dann vor, Lambda 2x Quadrat plus Lambda 1x plus Lambda 0. Das kommt aus qx. Und wenn ich da jetzt a einsetze, kommt genau das Element raus, das ich vorher ausgesprochen habe. Wir können also die gleiche Konstruktion verwenden. Die Abbildung Alpha 1 macht das, was wir gerade am Beispiel gesehen haben. Wir nehmen ein Element aus Quotient A, schreiben das mit Koeffizienten hin in diesen Potenzen von A, schreiben das dann um, sodass man A in ein Polynom eingesetzt hat. Und dieses Polynom nehmen wir dann als Vertreter im Faktoring Qx modulo J1. Wenn wir also, nochmal ordentlich ausgesprochen, ein Element B hernehmen aus Quotient A, dann schreiben wir b in der Form Lambda 0 plus Lambda 1 mal a plus Lambda 2 mal a Quadrat, wobei die Lambdas aus Q kommen, definieren als t das Polynom Lambda 2x Quadrat plus Lambda 1x plus Lambda 0 aus Qx, definieren dann als b unter Alpha 1 die Restklasse J1 plus t und haben eine Abbildungsvorschrift. Wie gesagt, das Polynom t, das man nehmen kann, um durch Einsetzen auf b zu kommen, ist nicht unbedingt eindeutig bestimmt. Wir können das jetzt noch mit irgendwelchen Vielfachen von unserem Minimalpolynom multiplizieren und dann ändert sich beim Einsetzen nichts. Nicht multiplizieren. Wir können ein Vielfaches davon dazu addieren und dann ändert sich nichts. Aber wenn wir das machen und dann a einsetzen, dann ist das Ergebnis, was rauskommt, ja immer das selbe, so kommen wir ja drauf, wie die sich unterscheiden können. Und gleichzeitig, wenn die sich nur um ein Vielfaches von dem Minimalpolynom unterscheiden, also indem man das dazu addiert, dann heißt das ja, dass die gleiche Restklasse von J1 repräsentieren. Das ist ja gerade der Witz. J1 besteht ja gerade aus allen Vielfachen von x hoch 3 minus 5, also von unserem Minimalpolynom. So, jetzt haben wir die Abbildung in die eine Richtung. Und jetzt umgekehrt. Wenn ich in Qx modulo J1 starte, dann habe ich ja Elemente der Form J1 plus irgendwas, also zum Beispiel J1 plus T. T ist mein Repräsentant. Verschiedene Repräsentanten unterscheiden sich wieder nur um Vielfache des Minimalpolynoms. Und wenn ich jetzt Alpha 1 hoch minus 1 anwenden möchte, dann muss ich mir das Polynom T schnappen, meinen Repräsentanten, und muss da A einsetzen. Und wie wir gesehen haben, entstehen dann so Ausdrücke in 1a und a Quadrat. Wenn da größere Potenzen von x vorkommen und wir a da einsetzen, dann entsteht ja, wenn wir das auswerten, dann entstehen Ausdrücke, die wir wieder mit den kleineren Potenzen darstellen können. Das werde ich gleich einmal zeigen. Und auf die Art und Weise entsteht wieder eine Abbildung und das ist dann auch wieder ein Isomorphismus und das ist genau die Umkehrabbildung zu Alpha 1. Machen wir ein kleines Beispiel. Wenn ich das Polynom x hoch 3 plus 2x plus 3 als Repräsentant wähle, dann ist also mein Ursprungselement, das ich abbilden möchte, j1 plus dieses Polynom, x hoch 3 plus 2x plus 3. Wenn ich das alles jetzt mit Alpha 1 hoch minus 1 abbilden möchte, dann muss ich mir den Repräsentanten schnappen und muss da a einsetzen. Also bilde ich dann a hoch 3 plus 2a plus 3. Und jetzt passiert das, was ich gerade angesprochen habe. Wenn ich das ausrechne, dann wird aus a hoch 3 eine 5. Denn a war ja die dritte Wurzel aus 5. Also steht da jetzt 5 plus 2a plus 3. Das kann ich zusammenfassen zu 2 mal a plus 8 oder 2 mal dritte Wurzel 5 plus 8. Das liegt ganz klar in unserem Zielkörper, Quotient a. Und ich kann das wieder darstellen mit der Basis 1a a Quadrat, mit der wir angefangen haben. Auf die Art und Weise ist also völlig egal, was für einen Repräsentanten Sie da hinschreiben. Beim Einsetzen von a kommen Sie immer wieder in diese Form, die wir kennen. Und ich hätte jetzt natürlich vorher gucken können, x hoch 3 plus 2x plus 3, naja, da steht ein Exponent, der größer ist als 2 an x dran. Kann ich das irgendwie vereinfachen? Kann ich einen anderen Repräsentanten finden? Ja, aber beim Rechnen macht mir das das Leben jetzt eigentlich gar nicht leichter. Ich kann auch einfach a einsetzen und dann beim Ausrechnen eine Vereinfachung machen. Das ist also so ein bisschen Geschmackssache, wenn man damit konkret rumrechnet, wie man das machen möchte. Ich wollte nur noch einmal konkret zeigen, was diese Abbildungen machen. Ich hoffe, dass das geholfen hat. Wie gesagt, in beide Richtungen müssen wir einmal kurz über die Wohldefiniertheit nachdenken, aber das funktioniert alles, weil dieses Ideal J1 eben genauso definiert ist, wie es definiert ist. Deswegen funktioniert das alles. Und ich schließe mit ein paar Eigenschaften von Isomorphismen von Polynomringen. Diesmal habe ich also zwei Körper, K1 und K2. Ich habe die beiden Polynomringe dazu und ich habe eine Abbildung Phi von K1x nach K2x. Und diese Abbildung Phi soll ein Ringisomorphismus sein. Und gleichzeitig soll x dabei auf x abgebildet werden. Das ist für einige Rechnungen wichtig. Und das muss nicht so sein. Man kann auch andere Ringisomorphismen von solchen Polynomringen definieren. Aber wir machen das, glaube ich, immer so in dieser Vorlesung, dass x auf x geht. Und jetzt möchte ich drei Sachen zeigen oder kurz besprechen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mitschreiben, während ich das mache. Ich habe zwei Polynome p und q aus dem Startbereich, also k1x. Und jetzt möchte ich drei Sachen zeigen. Erstens, der Grad von p unter phi ist dasselbe wie der Grad von p. Das heißt, der Isomorphismus phi verändert den Grad nicht. Zweite Aussage, falls p ein Teiler von q ist in k1x, dann ist auch p hoch phi ein Teiler von q hoch phi in k2x. Oder in anderen Worten, der Isomorphismus verträgt sich mit Teilbarkeit. Dritte Aussage, falls p irreduzibel in k1x ist, dann ist auch das Bild p hoch phi irreduzibel in k2x. Oder in anderen Worten, Ringisomorphismen übertragen Irreduzibilität. Dann gucken wir uns das mal kurz an. Erste Aussage. Ja, was ist denn der Grad? Der Grad wird doch angegeben durch den Exponenten, der bei x steht, am Leitkoeffizienten. Also fange ich jetzt mal an mit p. P hat irgendeinen Leitkoeffizienten, den nenne ich jetzt mal an, wobei n eine natürliche Zahl ist oder 0. Achso, Moment. Machen wir erstmal den Fall, dass P das Nullpolynom ist. Das Nullpolynom ist ja das Nullelement im ersten Ring, K1x, und Isomorphismen müssen 0 auf 0 abbilden, also wird dann das Bild P phi das Nullpolynom in K2x sein, und das heißt, der Grad war vorher minus unendlich und ist hinterher minus unendlich. Okay. Nächste Möglichkeit, der Grad könnte 0 sein. Das heißt, p ist konstant, kommt also aus k1. Aber da x auf x abgebildet wird, kann jetzt nicht plötzlich ein Polynom von Grad 0 zu einem Polynom von größerem Grad werden oder zum Nullpolynom. Das heißt, in dem Moment, wo der Grad von p 0 ist, muss dann auch der Grad von p phi 0 sein. Nochmal. Wenn der Grad größer werden würde, dann würde da plötzlich x entstehen. Das geht aber nicht, weil x hoch phi gleich x ist und phi ein Isomorphismus ist. Das heißt, das einzige Element, was auf x abgebildet wird, ist x. Da kann nicht irgendwas anderes hin abgebildet werden. Und der Grad kann auch nicht kleiner werden, denn wenn das Polynom vorher Grad 0 hatte, dann war es ja nicht das Nullpolynom. Und wenn etwas nicht 0 ist, dann kann es von einem Isomorphismus auch nicht auf 0 abgebildet werden. Denn ein Isomorphismus ist ja bijektiv. Das einzige Urbild von 0 ist 0. Also das einzige Urbild von der 0 in K2x ist die 0 in K1x, um genau zu sein. Das heißt, dass es reicht, wenn ich mir den Grad von p angucke in dem Fall, wo wir wirklich so einen Leitkoeffizienten haben, an, und n kommt jetzt aus n sogar. Den Fall aus n0 haben wir gerade schon gemacht, wo der Leitkoeffizient den Index 0 hätte, weil das Polynom nämlich konstant ist. Das heißt, jetzt haben wir hier an, n kommt aus n und an mal x hoch n ist jetzt der Teil des Polynoms, wo der größte Exponent bei x steht. Das heißt, an ist der Leitkoeffizient und dieses n gibt uns jetzt den Grad an. So sieht das ja bei Polynomen immer aus. Okay, das Polynom geht jetzt vielleicht noch irgendwie weiter, ist mir egal. Da phi ein Homomorphismus ist, wird jetzt der Teil des Polynoms hier vorne mit dem Leitkoeffizienten an mal x hoch n von phi abgebildet auf, naja, irgend so ein an hoch phi mal x hoch n. X geht auf x und phi ist ein Homomorphismus, verträgt sich also mit der Multiplikation. Und Die Körperelemente liegen ja im Polynomring drin, deswegen ist es sinnvoll, was ich hier hinschreibe, an hoch phi mal x hoch n. Und die einzige Möglichkeit, wie der Grad von p sich verändern kann, ist ja, dass er größer oder kleiner wird. Größer geht nicht, weil wir ja keine extra Faktoren x dazu gewinnen können. Das geht nicht. Das heißt, der Grad kann höchstens kleiner werden. Und kleiner werden kann er nur, wenn an hoch phi plötzlich 0 wird. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie dieser Leitkoeffizient weggehen kann und der Grad sich verkleinern kann. Aber an hoch phi kann ja nur dann 0 sein, wenn an auch schon 0 war. Wieder, weil phi ein Isomorphismus ist. Aber wenn an 0 gewesen wäre, dann wäre an ja nicht der Leitkoeffizient gewesen vorher im ursprünglichen Polynom P. Also muss dieser Leitkoeffizient an von phi auf etwas abgebildet werden, was nicht 0 ist. Und dann ist das der Leitkoeffizient vom Bild, also p phi. Und deswegen ist der Grad gleich. Zweite Aussage, die Geschichte mit der Teilerei. Na, da definieren wir, beziehungsweise da erinnern wir uns erstmal, was Teilen heißt und definieren uns dann ein Polynom dazu, mit dem man das sehen kann. P teilt Q ist die Voraussetzung, also existiert ein Polynom T aus K1x mit der Eigenschaft P mal T gleich Q. So, jetzt werfen wir Phi drauf. Phi verträgt sich mit der Multiplikation, also haben wir jetzt P hoch Phi mal T hoch Phi gleich Q hoch Phi. T hoch Phi ist ein Polynom in K2x, also haben wir da so einen Faktor gefunden, der multipliziert mit P hoch Phi Q hoch Phi ergibt. Oder in anderen Worten, P hoch Phi ist ein Teiler von Q hoch Phi in K2x. Und die dritte Eigenschaft, Irreduzibilität, die besteht jetzt aus drei Teilen. Wir fangen an damit, dass P irreduzibel in K1x ist. Das heißt, wir wissen über P drei Sachen. Erstens, P ist nicht das Nullpolynom. Zweitens, P ist keine Einheit. Drittens, alle Teiler von P sind nur die Einheiten im Polynomring und die zu P assoziierten Polynome. Jetzt wollen wir die gleichen Sachen für P hoch Phi zeigen, und zwar im Polynomring K2x. Okay. Kann es sein, dass P hoch Phi das Nullpolynom ist? Nö, denn P war ja nicht das Nullpolynom und Phi ist ein Isomorphismus. Kann es sein, dass P hoch Phi eine Einheit ist? Na, können wir mal kurz überlegen. Eine Einheit zu sein würde ja heißen, P hoch Phi teilt das 1-Element im Polynomring K2x, also die 1 des Körpers K2. Phi ist ein Ringisomorphismus, muss also im Körper K2 0 auf 0 und 1 auf 1 abbilden. Das heißt, wenn P hoch Phi ein Teiler von der 1 von K2 ist, dann muss P ein Teiler gewesen sein von der 1 von K1. Wie gesagt, 1 geht auf 1 und hier betrachten wir jetzt Urbilder. Das heißt, P muss jetzt 1 K1 teilen. Dann wäre P aber eine Einheit gewesen im Polynomring K1x. Und das ist es nicht. Das haben wir am Anfang deswegen nochmal wiederholt. Okay, also geht das auch nicht. Das heißt, P hoch Phi ist weder 0 noch eine Einheit. Und jetzt gucken wir uns Teiler an. Aber wir haben ja in Eigenschaft 2 gesehen, dass Teilen sich mit dem Isomorphismus verträgt. Das heißt, wenn ich mir einen Teiler von P hoch Phi angucke, sagen wir S, dann kann ich mir einfach das Urbild angucken in K1x unter Phi und dann ist das ein Teiler von P und die einzigen Teiler von P in K1x waren Einheiten und Assoziierte und dann kann ich das mit Phi rüberschieben und dementsprechend muss dann S eine Einheit in K2x sein oder assoziiert zu P hoch Phi sein in K2x. Und so kann man sich das alles herleiten. Und die Reihenfolge habe ich deshalb so gewählt, weil wir ja sehen konnten, dass die Teilerei dann für die Irreduzibilität gebraucht wurde. Wenn Sie möchten, können Sie sich ja nochmal als Übungsaufgabe extra formulieren und nochmal beweisen. Ein Teil der Argumente habe ich schon gesagt. Sie können nochmal beweisen, dass die Einheiten von K1x wieder auf Einheiten von K2x abgebildet werden unter Phi. Und umgekehrt sind die Einheiten von K2x genau die Bilder von Einheiten aus K1x. Das heißt, da haben wir so eine 1 zu 1 Korrespondenz. Und dann können Sie, wenn Sie wollen, sich das Gleiche nochmal mit Assoziiertheit überlegen. Das ist auch eine schöne Übung. Zwei Elemente sind genau dann in K1x assoziiert, wenn die Bilder in K2x assoziiert sind. Das ist auch noch ganz nett. Sonst fällt mir da gerade nichts zu ein. Ich habe jetzt hoffentlich erschöpfend und hoffentlich hilfreich ganz viel Kram zu diesen Isomorphismen und zu Polynomringen erzählt. Jetzt rede ich schon fast eine halbe Stunde. Das reicht. Wenn Sie Fragen haben, sagen Sie Bescheid. Ich hoffe, es war hilfreich und bis bald in der Vorlesung.